Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Einsamkeit. Dabei denken viele wohl eher an ältere Menschen, die kaum mehr Freunde oder Familie haben. Aber auch immer mehr junge Menschen fühlen sich einsam und sind dadurch belastet. Das zeigt der Einsamkeitsreport der Techniker Krankenkasse. Soziologin Marie-Christine Döbler forscht zur Einsamkeit und sagt, auch die sozialen Medien spielen dabei eine Rolle.
Da wird immer nur präsentiert, dass man unter vielen Menschen ist, dass man glücklich ist und so weiter. Und wenn man immer solche Bilder sieht und sich selbst vielleicht nicht gut fühlt, dann kann es dazu führen, dass man die eigene Situation noch mal schlechter oder negativer bewertet, als sie eigentlich ist, weil man ein falsches Bild davon hat, wie es sein könnte oder sein sollte.
In dieser Campus-Sendung blicken wir darauf, wie es Kindern und Jugendlichen laut zwei verschiedener Erhebungen gerade geht. Dazu auch ein Interview mit Marie-Christine Döbler. Außerdem geht es in dieser Sendung nach Georgien, wo auch Studierende für Neuwahlen auf die Straße gehen. Mein Name ist Ilka Knigge. Schön, dass Sie zuhören. Wie geht es den Kindern und Jugendlichen in Deutschland? Diese Frage versucht die AIDA-Studie des Deutschen Jugendinstituts zu beantworten. AIDA steht für Aufwachsen in Deutschland. Seit 14 Jahren werden Kinder, Jugendliche und Eltern befragt. Diese Woche wurde die aktuelle Studie veröffentlicht und die Ergebnisse sind positiv und negativ zugleich. Andreas Kegel hat sie sich angeschaut.
Bei der Durchsicht der Studie fällt zunächst ein erfreuliches Ergebnis auf. Die meisten Kinder und Jugendlichen blicken positiv auf ihr Leben. So geben 87% der 5- bis 8-Jährigen an, sie hätten kürzlich viel gelacht und Spaß gehabt. Tatsächlich hat sich das Wohlbefinden aller Kinder und Jugendlichen nach der Corona-Pandemie verbessert, meint Studienleiterin Susanne Kuger vom Deutschen Jugendinstitut in München.
Über die letzten 4 Jahre seit der Pandemie geht es Jugendlichen deutlich besser. Das heißt, die Einsamkeitswerte nach den Lockdown-Phasen sind jetzt wieder gesunken. Sie sehen positiver in die Zukunft, nehmen das auch aktiv in Angriff. Und gleichzeitig kann man den langfristigen Trend der letzten 10, 15, 20 Jahre beobachten, in dem durchaus zu beobachten ist, dass das Wohlbefinden etwas sinkt, dass sich mehr Jugendliche Sorgen um ihre Zukunft machen und sie doch durchaus auch einen erhöhten Unterstützungsbedarf haben.
Den Kindern und Jugendlichen geht es besser, aber noch lange nicht gut. Ihre psychische Gesundheit ist auch Jahre nach der Corona-Pandemie noch deutlich schlechter als vor der Pandemie. 1/5 hat psychische Probleme. Große emotionale Belastungen sind die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, wirtschaftliche Unsicherheiten und der Klimawandel. Ulrike Raven-Sieberer hat am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen nach der Pandemie untersucht.
Die Kinder, die eben viele Zukunftsängste berichten, die also sagen, wir wissen nicht, wie das weitergeht mit der finanziellen Belastung der Familie, wir wissen nicht, wie das mit dem Klimawandel sich entwickelt, wir wissen nicht, ob wir noch einen Beruf haben werden, wie das aussehen wird. Diese Kinder haben ein dreifach erhöhtes Risiko für psychische Auffälligkeiten.
Eine große Belastung sind auch Mobbing und Diskriminierung. Jedes zweite Kind mit ausländischen Wurzeln erlebt Diskriminierung. Ähnlich geht es Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Andere fühlen sich aufgrund des Geschlechts, des Gewichts oder der schlechten finanziellen Situation der Familie diskriminiert. Stark zugenommen hat dabei die negative Rolle der sozialen Medien, sagt die Bildungsforscherin Susanne Kuger.
Ein hoher Anteil von 5%, die sagen, 1 bis 2 Mal pro Woche werden sie über das Internet, über das Smartphone, über das Handy beleidigt. Das sind viel zu viele. Da müssen wir wirklich dran arbeiten, müssen schauen, dass diese negativen Erfahrungen nicht weiter auf das Wohlbefinden drücken und müssen eher damit umgehen, wie wir die Jugendlichen da stärken.
Ein gutes Familienklima und Freunde gehören zu den wichtigsten Faktoren für das Wohlbefinden junger Menschen, zeigt die Studie. Darüber hinaus spielen auch Kita und Schule eine wichtige Rolle, nicht nur als Orte des Lernens, sondern als soziale Orte, an denen die Kinder Autonomie erleben können, so Kruger. Eine große Sorge der Forschenden gilt der gesellschaftspolitischen Einstellung. Jeder 4. männliche Jugendliche verortet sich im rechten politischen Spektrum. Damit einhergehend sinkt das Vertrauen in demokratische Institutionen. Das müssten wir als Erwachsene schleunigst ändern, meint die Forscherin.
Ich glaube, Jugendliche müssen wieder feststellen, dass die Erwachsenengeneration unsere Gesellschaft im Griff hat, dass wir wissen, wo es hingeht, dass wir Lösungsansätze für die großen Probleme haben, vor denen wir stehen, dass wir das auch konkret angehen wollen und uns nicht permanent in unseren eigenen Debatten verheddern.
Jugendliche müssten viel stärker an der politischen Willensbildung beteiligt werden. beispielsweise durch ein früheres Wahlalter, Jugendparlamente oder Mitspracherecht an der Schule. Weitere wichtige Bausteine wären verstärkte Medienerziehung, mehr psychologische Betreuung und eine stärkere finanzielle Unterstützung von bedürftigen Familien.
Andreas Kegel war das mit einem Beitrag über die Ergebnisse der DJI-Studie zur Lebenszufriedenheit von Kindern und Jugendlichen. Einsamkeit. Dieses Gefühl kennt die Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland. Das zeigt der Einsamkeitsreport der Techniker Krankenkasse, der gerade veröffentlicht wurde. Aber auch immer mehr junge Menschen, auch Studierende, sind davon betroffen und leiden unter der Einsamkeit. Monika Haas hat eine Initiative von Studierenden in München besucht, die helfen wollen.
Lea Hoffmann engagiert sich bei Nightline in München. Nightline ist eine Initiative von Studierenden für Studierende.
Was uns oft begegnet, ist, dass Menschen anrufen und erzählen, dass quasi alle um sie herum Spaß haben und feiern und sie aber als Einzige gefühlt keinen Anschluss finden.
Das betrifft beispielsweise Erstsemester, die neu sind in der Stadt, in der sie studieren und denen noch Kontakte fehlen. Viele fühlen sich einsam, auch weil etwa über Social Media Posts Geselligkeit gefeiert wird. Umso schwieriger für diejenigen, die das sehen, aber alleine sind, sagt Lea Hoffmann.
Drüber zu sprechen kann wahnsinnig hilfreich sein. Also man fühlt sich automatisch weniger alleine. Und da ist es schön, wenn dir jemand sagt, nicht nur dir geht es so. Du bist damit nicht alleine und es wird besser. Und erzähl doch mal, was kannst du dir vorstellen, was dir gut tun könnte?
Für die Gesundheit ist es wichtig, dass sich Betroffene nicht langfristig einsam fühlen. Die Mehrheit der Bevölkerung habe bereits das belastende Gefühl Einsamkeit erlebt, betont Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse.
Unser Einsamkeitsreport zeigt, und das hat mich ein bisschen überrascht, dass es mehr jüngere Menschen als ältere Menschen sind. Also man kann sagen, dass etwa die Hälfte der älteren Menschen sagt, sie erkennen Einsamkeit eigentlich nicht, aber ungefähr nur ein Drittel der 18- bis 39-Jährigen sagt, sie kennen das nicht. Zum Zweiten ist uns aufgefallen, dass Einsamkeit ganz offensichtlich noch ein Tabuthema ist. Also jeder dritte Mann oder auch jede fünfte Frau, die sich einsam fühlen, sagen, sie reden damit gar niemand drüber. Ich glaube, es ist ein Thema, über das man reden muss, bei dem man eben auch überlegen muss, wie kann man es schaffen, diese Menschen aus der Einsamkeit rauszubekommen, weil das eben dann auch perspektivisch für ihre Gesundheit wichtig wäre.
Laut Wissenschaft entsteht das belastende Einsamkeitsgefühl, wenn die tatsächlichen Beziehungen nicht den Bedürfnissen entsprechen. Heißt, auch wer wenig persönliche Kontakte pflegt, muss sich nicht zwangsläufig einsam fühlen. Wichtig ist auch, die Qualität der Kontakte ist entscheidend. Viele Freunde auf Social Media schützen nicht vor Einsamkeit. Bei digitalen Kontakten fehlen der verbindliche Austausch oder auch Berührungen. Matthias Reinhardt ist Psychologe und Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU München. Das Gefühl, zumindest vorübergehend allein zu sein, gehöre für den Experten einfach zum Leben, sei normal. Entscheidend sei aber:
Ist das etwas, das ich ganz arg ausblenden will, wegschieben möchte, nicht erleben möchte? Oder hat es nicht manchmal sogar auch positive Aspekte, das Alleinesein? Es gibt ja nicht umsonst auch diesen Begriff der Me-Time im Englischen, das ist dieses angenehme Alleinesein, endlich mal auch ein bisschen Ruhe haben, nachdenken können, kreativ sein dürfen. Und da kann sozusagen die Bewertung von Alleinesein auch nochmal mit hineinspielen, dass ich mich weniger einsam fühle.
Laut TK-Einsamkeitsreport versuchen Betroffene meist, sich abzulenken. 74% hören Musik oder Podcasts, fast ebenso viele räumen daheim auf oder gehen spazieren. Oder sie streamen Serien. Jens Baas von der Techniker Krankenkasse betont, wie wichtig es ist, sich aus dem Gefühl von Isolation zu befreien.
Ich glaube, den meisten Leuten leuchtet ein, dass Einsamkeit psychische Erkrankungen nach sich ziehen kann. Ich glaube, das verstehen die meisten Menschen. Depressionen, Dinge, die, sage ich mal, in diese Richtung gehen. Aber, und das wissen schon viel weniger Leute, kann auch körperliche Krankheiten nach sich ziehen. Also gerade Themen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Demenzen.
Kontaktstellen des Kompetenznetzwerks Einsamkeit, Online-Chats, Nachbarschaftshilfen und Mehrgenerationenhäuser bieten bundesweit an vielen Orten Unterstützung und ein offenes Ohr.
Monika Haas hat Studierende besucht, die sich bei der Nightline für andere Studierende engagieren. Einsamkeit, das ist ein Dauerthema. Das zeigt, wie eben gehört, der aktuelle Einsamkeitsreport der Techniker Krankenkasse. Und im Beitrag davor zur diese Woche veröffentlichten Jugendstudie wurde als ein Ergebnis gesagt, den Kindern und Jugendlichen geht es besser als zur Zeit der Corona-Pandemie, aber eben auch nicht gut. Eine, die dazu forscht, was Einsamkeit mit einer Gesellschaft macht, wie aber auch die Art, wie wir leben, dazu führt, dass Menschen einsam sind, ist Dr. Marie-Christine Döbler. Sie ist Soziologin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und wir sprechen jetzt darüber, was gerade junge Menschen so einsam macht und was dagegen helfen könnte. Frau Döbler, Einsamkeit und Alleinsein sind nicht das Gleiche. Wie unterscheiden Sie die beiden?
Ja, also zum einen kann man allein sein, also ist niemand physisch anwesend und trotzdem kann man sich sehr gut unterhalten fühlen, gut verbunden fühlen, angenommen, akzeptiert und so weiter, sich selbst empfinden, zum Beispiel versunken in der Lektüre eines guten Buchs oder gut unterhalten von einem Film. Gleichzeitig kann man aber auch in Gesellschaft von anderen Menschen sein und sich unglaublich einsam fühlen, weil man sich fremd fühlt, weil man sich nicht angenommen, nicht dazugehörig fühlt, weil man nicht Teil von dieser Situation ist, weil man irgendwie ausgeschlossen wird. Also manchmal ist es eine aktive Ausgrenzung von den Menschen, mit denen man zu tun hat, die man erlebt. Manchmal ist es aber auch nur so ein eigenes Empfinden. Mhm. Und ich glaube, wir alle kennen das zum Beispiel beim Zugfahren. Da sind wir unter ganz vielen Menschen, können uns trotzdem einsam fühlen.
Mhm. Ja, das stimmt. Was führt denn dazu, dass viele junge Menschen sich in unserer Gesellschaft einsam fühlen?
Das hat, glaube ich, ganz verschiedene Ursachen oder Faktoren, die dahinter liegen können. Das eine ist vielleicht so eine Suche nach Identität, die nicht einfacher geworden ist in der Zeit in der Moderne, wo man sich selbst finden, selbst präsentieren, selbst erfinden vielleicht auch manchmal muss, wo so ein Einzigartigkeitsanspruch vorhanden ist, wo man besonders sein soll, sich ständig aber auch vergleichen kann oder vielleicht auch vergleichen muss mit Menschen aus dem eigenen Umfeld, aber potenziell ja auch mit vielen anderen Menschen, mit denen man nicht in Kontakt steht, aber die man täglich sieht auf den Social-Media-Kanälen beispielsweise oder im Fernsehen.
Ja, dieser ständige Vergleich, da kommen wir zu Smartphones und der Rolle von den sozialen Medien. Welche kommt denen denn zu?
Also auf der einen Seite sind Smartphones, denke ich, nicht nur zu verteufeln, sondern auch positiv zu sehen. Also sie helfen einem ja auch, Kontakt auf Distanz zu halten, sich vielleicht auch mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Also gerade wenn ich mir vorstelle, ich lebe als einziger Jugendlicher auf einem Dorf, das zunehmend vergreist, habe ich ja die Möglichkeit, über das Smartphone Kontakt zu halten mit Klassenkameraden, mit Freunden, mit anderen Menschen, die mir vielleicht ähnlich sind. Nichtsdestotrotz hatten soziale Medien natürlich auch in der letzten Zeit immer wieder einen schlechten Ruf bekommen, weil man sich ja auch dort immer wieder konfrontiert sieht mit Menschen, die ganz tolle Leben führen. Da wird immer nur präsentiert, dass man unter vielen Menschen ist, dass man glücklich ist und so weiter. Und wenn man immer solche Bilder sieht und sich selbst vielleicht nicht gut fühlt, dann kann das dazu führen, dass man die eigene Situation noch mal schlechter oder negativer bewertet, als sie eigentlich ist, weil man ein falsches Bild davon hat, wie es sein könnte oder sein sollte.
Mhm. Lassen Sie uns mal über Orte sprechen, an denen Kinder und Jugendliche nicht allein sind. Also da ist ja zum Beispiel die Kita, die Schule oder die Uni, die Bildungseinrichtung halt. Welche Rolle spielen diese Orte und wie die gestaltet sind?
Also ich glaube, ganz wichtig ist es, dass sie so gestaltet sind, dass man auch jenseits des Bildungsangebots, das dort stattfindet, Kontakt mit anderen Menschen haben kann. Dass es eine Mensa zum Beispiel gibt, in der man sich aufhalten kann, um zu lernen, aber auch um in Kontakt zu kommen mit anderen Studierenden, vielleicht auch aus anderen Studiengängen. Dass es Möglichkeiten gibt, auch vielleicht den Nachmittag dort zu verbringen und eine Anlaufstelle zu haben, gerade für Jugendliche oder für Studierende, die sonst vielleicht weiter einpendeln aus einem größeren Umkreis und zwangsläufig ja sich dann irgendwie verlaufen, also auch räumlich verlaufen und voneinander dann getrennt werden. Und dass es eben da Möglichkeiten gibt, auch kostenlos oder kostengünstig miteinander etwas zu erleben, gemeinsam zusammen zu sein und auch niedrigschwellig in Kontakt zu kommen. Und das jenseits von diesen Bildungsangeboten, die Schulen und Universitäten ja auch sind oder anbieten müssen.
Sie haben in einem Vortrag mal gesagt, Einsamkeit begleitet uns als gesellschaftliches Phänomen schon viel länger als die letzten Jahre, in denen sie eben wegen der Pandemie präsenter geworden ist. Also wir sprechen ja auch manchmal darüber, Kinder und Jugendliche einsam, obwohl die Pandemie vorbei ist, ungefähr ist die Erzählart. Ist das so ein bisschen zu kurz gedacht?
Ja, also ich gehe davon aus, dass es Einsamkeit schon viel länger und schon viel früher gegeben hat und dass wir auch nicht davon loskommen werden, nur weil wir jetzt wieder in Präsenz mit anderen Menschen zusammen sein können. Weil viel grundlegender etwas, glaube ich, in unserer Gesellschaft passiert ist, das dazu führt, dass der Kontakt, der zwischenmenschliche Kontakt sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Also weil wir ganz stark zum Beispiel so ein verwertungsökonomisches Denken mittlerweile haben. Also uns muss ein Kontakt etwas nutzen oftmals. Also es sind vor allem Arbeitnehmer oder Menschen, die im Arbeitsleben stehen, die so denken. Und wenn mir das nichts bringt, dann investiere ich die Zeit lieber in etwas, was mir tatsächlich für die Arbeit, für meine Karriere und so weiter irgendwie Nutzen generiert. Gleichzeitig ist aber auch eine starke Verdichtung zu beobachten, also dass wir ja ganz viele Dinge machen müssen. Also wir müssen arbeiten, wir müssen uns um unsere Familie kümmern, weil die Infrastrukturen eben so sind, wie sie sind und eine Kita irgendwann zumacht und so weiter. Also es bleiben gar keine zeitlichen Ressourcen übrig, dass wir noch mit anderen Menschen tatsächlich auch eine Beziehung aufbauen können. Und Beziehungen brauchen Zeit, die müssen gepflegt werden. Und die müssen oftmals eigentlich auch dann entstehen können, wenn wir freiwillig mit Menschen zusammen sind und nicht zwangsweise.
Machen Sie sich da Sorgen, wenn da vor allem jüngere Menschen, die jetzt so nachkommen, unter dieser Struktur der Gesellschaft leiden? Also wie müsste man da vorgehen jetzt?
Also ich glaube schon, dass wir darauf achten müssen, dass Kinder nicht verlernen, Beziehungen einzugehen und Beziehungen zu pflegen, weil wir sie schon früh in irgendwie Strukturen einzwängen, die ganz klar nach Terminen geordnet sind. Also ich finde es irgendwie abartig, dass jetzt heute schon Grundschüler einen Terminkalender für ihre privaten Freizeitaktivitäten führen müssen, weil sie gar keine anderen Freizeitmöglichkeiten mehr haben. Also Kinder treffen sich nicht mehr einfach auf der Straße, weil sie in der gleichen Straße wohnen und auf der Straße spielen, sondern da werden Playdates verabredet. Und das setzt ja auch schon voraus, dass ich jemanden habe, mit dem ich mich verabreden kann. Und dass diese Möglichkeiten, jemand Neues kennenzulernen, dadurch so reduziert werden und so klein gehalten werden. Insofern müssen wir da, glaube ich, wirklich dran arbeiten, dass so niedrigschwellige Angebote, Begegnungsmöglichkeiten, der Austausch mit ganz verschiedenen Menschen wieder möglich ist. Und wir auch lernen, diese kleinen Begegnungen irgendwie wertzuschätzen und anzuerkennen und nicht nur selbst gesehen zu werden, sondern auch die anderen Menschen wieder zu sehen als Menschen.
Mhm. Wo könnte Politik denn da ansetzen? Also braucht es da diese Räume, die Sie gerade angesprochen haben, oder sind es ja ganze Umstrukturierungen von vielleicht einfach auch Orten und Städten?
Also ich glaube, dass es vor allem quartiersnahe lokale Lösungen braucht, dass die Menschen vor Ort mitgenommen werden müssen, dass die Lösungen auch mittragen. Denn eine politische Maßnahme, die in Berlin entschieden wird, muss nicht in dem kleinen Dorf irgendwo was nützen. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass die Politik darauf achten muss, dass die Kommunikation über Angebote, die es vielleicht schon gibt, für verschiedene Zielgruppen und zielgruppenspezifisch dann auch erfolgt. Dass klar ist, es gibt hier etwas, zum Beispiel Bibliotheken sind nicht nur Orte, wo ich ein Buch ausleihen kann, sondern wo ich auch verweilen kann, wo ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt kein Geld zur Verfügung habe, einen Nachmittag verbringen kann und da auch auf andere Menschen treffen, dass es nicht nur ein stiller Ort ist, sondern dass da auch Austausch stattfinden kann. Also, dass solche Angebote sichtbar gemacht werden. Gleichzeitig aber auch, dass nicht an den falschen Ecken gespart wird. Also Spielplätze sind ganz wichtig, Parks, öffentliche Plätze, die zum Verweilen einladen, die Menschen ermöglichen, sich zu treffen und wie gesagt auch ohne, dass sie besonders viele Ressourcen mitbringen müssen. Also es darf keine Zugangshürden geben.
Die Soziologin Marie-Christine Döbler war das dazu, was gegen die Einsamkeit von Kindern und Jugendlichen getan werden kann. Auch diese Woche sind wieder tausende Menschen in Georgien auf die Straße gegangen. Die Demonstrierenden wollen weitermachen, bis es Neuwahlen gibt. Doch die aktuelle Regierungspartei Georgischer Traum schließt die kategorisch aus. Zahlreiche Schulen und Universitäten haben sich dem Protest angeschlossen und den Lehrbetrieb auf unbestimmte Zeit eingestellt. Statt Unterricht heißt es Protest. Silke Dietrich war in Tiflis mit Professorinnen und Studenten unterwegs.
Kommt mit uns. Das skandieren die Studentinnen und Studenten am frühen Abend und laufen zusammen mit ihren Lehrbeauftragten den Prachtboulevard von Tiflis entlang. In der Masse überall die goldenen Sterne auf blauem Grund. Als Flaggen wehen sie über den Köpfen der Demonstrierenden hinweg, sind gebunden als Cape über dicken Winterjacken oder glitzern auf Regenschirmen. Überall, so scheint es, Europa. Und die aktuelle Regierung stehe genau für das Gegenteil, sagt die Physikstudentin Mariam.
The government, which is not legal.
Die Regierung ist nicht legitim und sie muss weg. Und dann wird sich hier alles bessern, das hoffe ich zumindest. Sie werden schon sehen, dass die Leute hier stärker sind als sie und werden zurücktreten. Wir werden jedenfalls nicht aufgeben.
We will not give up.
Seit 5 Tagen schon geht Mariam mit ihren Mitstudierenden auf die Straße. Protest statt Vorlesungen. Der Unterricht ist optional. Und einige Universitäten im Land haben den Lehrbetrieb auf unbestimmte Zeit nun ganz eingestellt. Denn die Hauptaufgabe, so heißt es in der Erklärung der Universität Georgien, bestehe darin, das Land auf den Weg in die europäische Zukunft zu bringen. Auch die Physikdozentin Maya Todoir sieht es als ihre Pflicht an, jetzt auf die Straße zu gehen, statt im Hörsaal zu stehen.
Of course I'm protesting. It's impossible to not to react to.
Natürlich gehe ich zu den Protesten, sagt sie. Es ist einfach unmöglich, nicht darauf zu reagieren, was gerade in unserem Land passiert. Wir müssen hier auf der Straße sein und mit diesem Protest unsere Haltung zeigen. Das ist sehr wichtig. In der ersten Reihe tragen die Studierenden ein großes Banner. Darauf steht: Ziviler Ungehorsam ist die Grundlage für Freiheit. Am Straßenrand jubeln die Menschen den Studierenden zu. Ein Passant sieht das deutsche Mikrofon der ARD und ruft: Sanktioniert unsere Machthaber doch einfach. Hörst du, Deutschland? Das ist doch ganz einfach. Die baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen, sind diesen Schritt nun gegangen. Sie verhängen nationale Sanktionen gegen die georgische Führung. Denn die würde legitime Proteste unterdrücken. Und nur kurze Zeit, nachdem die Studierenden vor dem Parlament angekommen sind, rücken Polizeieinheiten vor. Viele von ihnen sind maskiert, tragen Helme mit Sichtschutz. Die Studierenden weichen zurück. Weiter vorne am Parlament sollen Protestler Feuerwerkskörper auf Polizisten geworfen haben. Feuer brennt an Barrikaden, aber dann brennt es auch in den Augen und im Hals aller Menschen, die hier friedlich demonstrieren. Denn die Polizei setzt Tränengas ein, um die Menschen von der Straße zu vertreiben. Es gibt verletzte Polizeibeamte und verletzte Protestler. Mehr als 200 Festnahmen in den letzten Tagen. Aber die Demonstrationen müssten weitergehen, bis die Regierung Neuwahlen ansetzt, sagt die Physikdozentin Maya Todoir. Die meisten sind doch hier junge Menschen, die um ihre Zukunft kämpfen. Und natürlich helfen wir ihnen, denn wir wollen eine strahlende Zukunft für die junge Generation und für unser Land. Doch wie diese strahlende Zukunft aussieht und wer darüber bestimmen wird, das kann derzeit niemand mit Gewissheit sagen.
In Tiflis unterwegs mit Studierenden, die für Neuwahlen auf die Straße gehen, war unsere Korrespondentin Silke Dietrich. Das war das Campus Magazin. Mein Name ist Ilka Knigge. Schön, dass Sie uns heute zugehört haben.
Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.